Wenn zwei Menschen in einer Krise sind und eine Person möchte sich nur auf den Weg machen, dann ist es halt schwierig. Einer läuft vor, der andere bleibt stehen, macht immer ein ungutes Gefühl. Ich kann mit dir darüber nicht sprechen. Ich sehe, du leidest. Ich merke, ich selber gehe auch dran kaputt. Und die Konflikte werden immer heftiger. Und da stellen sich ja bei vielen Menschen auch die ersten Fragen, wenn so die Hoffnung schwindet, dass man sagt, wenn wir keine Lösung finden, was ist dann?
Wenn ich das Gefühl habe, die Beziehung ist okay und du sagst, du fühlst dich voll in der Krise, das ist alles nicht gut, dann bin ich automatisch mit in der Krise. Ich kann nicht sagen, aber für mich ist alles gut, das ist dein Problem. Ich bin immer mit drin.
Wir sind jetzt an so einem Notfallpunkt angekommen. Wir brauchen eine Veränderung und irgendwann ist das Leid bei mir so groß, dass ich das nicht mehr halten kann und möchte. Und dann wären die natürlichen Konsequenzen vielleicht, dass ich mich trennen muss.
In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, welche Wirkung eine Paartherapie alleine wirklich zeigen kann und wie ihr euren Partner ja für diesen wichtigen Schritt begeistern könnt.
Wir haben in den letzten Jahren viele Paare begleitet, die genau an diesem Punkt standen. Einer kämpft, der andere blockiert und beide fühlen sich irgendwie machtlos.
Ihr seid im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung. Das klingt ja erstmal vom Grund auf komisch, eine Paartherapie alleine machen, ist jetzt auch nicht das, was wir in erster Linie empfehlen würden.
Genau, weil, wie du schon sagst, Paartherapie, da steckt ja auch Paar drin, also dass man als Paar sich verändern möchte. Und wenn einer das alleine macht, dann ist es halt was ganz anderes. Ich musste, als ich den Titel nochmal gelesen habe, so an die Situation denken, dass ich vor 2 Wochen bei einer Ernährungsberatung für unseren Sohn war, um mir ein paar Impulse zu holen, wie wir das Gemüse noch so ein bisschen mehr fördern können. Und da war ich ja alleine und habe das Wissen mitgebracht und habe das in der Familie sozusagen ausgebreitet. Und es fühlte sich okay an. Das war in Ordnung, das haben wir vorher abgesprochen, dass wir beide nicht an den Termin teilnehmen müssen. Aber wenn jetzt so etwas wie Paartherapie, also wenn es jetzt um uns gehen würde, dass wir beide an uns arbeiten möchten, dann werden wir beide auch sozusagen gebraucht, weil ich ja nicht genau weiß, was dein Blickwinkel dazu ist, wie deine Gefühle vor allen Dingen sind. Ne? Es geht ja auch viel um Gefühle. Bei Ernährungsberatung geht es nicht um Gefühle, dann ging es jetzt bei diesem Fall um etwas Praktisches. Und da ist es wichtig auch, dass man die Priorität halt setzt und sagt, wir beiden möchten ja eine Veränderung und dazu werden wir beide auch gebraucht.
Darüber sind sich ja meistens beide einig, dass beide eine Veränderung möchten und manchmal natürlich unterschiedlich in der Ausprägung. Ne? Der eine verspürt mehr Leid als der andere sicherlich. Aber Uneinigkeit besteht ja meistens in dem Weg. Mhm. Dass häufig ja der eine dann sagt, ich möchte niemanden Externes dazu holen. Dann spielen so Glaubenssätze damit rein. Wie soll uns jemand Fremdes in unserer Beziehung helfen? Das können wir nur selbst. Und dann ist es so, dass der eine gerne was tun möchte und das Gefühl hat, das schaffen wir alleine nicht mehr. Und der andere, der ist noch nicht so weit, kann das noch nicht so sehen, braucht andere Wege. Und da ist dann ja die Frage, was macht man jetzt, wenn man so dasteht? Also zunächst mal ist es gut, dass beide schon mal drüber gesprochen haben. Und wenn man jetzt das zusammen nicht hinbekommt, also zusammen da keinen Weg gerade zu finden ist, wir können gleich mal drüber philosophieren, was man denn tun kann, damit man vielleicht doch zusammen einen Weg findet. Aber wenn es dann alleine sein sollte, dann ist auf jeden Fall die offene Kommunikation darüber auch wieder ganz relevant. Also nicht, dass einer heimlich sich dann ein Coaching bucht und irgendwie versucht, dann Aspekte daraus in die Beziehung zu tragen, sondern wirklich dann miteinander vereinbart zu sagen, hey, wenn du nicht dabei sein möchtest, ist das denn für dich in Ordnung und stimmig? Wenn ich für mich alleine etwas buche, was aber unsere Beziehung betrifft und wo ich dann auch über unsere Beziehung spreche.
Genau, weil sonst sind wir im Ausschluss. Auch schwierig, muss ich sagen, habe ich gerade überlegt von der Verantwortung auch, weil es ist ja schon so, dass es so ein bisschen Einzelkämpfermodus ist. Ich hole mir Wissen ran und ich investiere mich, um uns zu retten, weil es ja ein bisschen, finde ich auch, wie bei dem Spiel Stille Post. Man gibt dann ja immer was weiter, was aber immer weiter verändert ist, auch im besten Wissen und Gewissen natürlich, aber trotzdem. Und dann steckt ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung sonst dabei. Ja, du warst doch da und was haben die denn gesagt und was soll man denn jetzt machen? Und weil jetzt halt nicht direkt adressiert ist.
Das muss man dann ja sehen, ob solche Fragen entstehen. Wenn da eher so eine Ablehnung da ist, dann werden diese Fragen wahrscheinlich proaktiv nicht unbedingt gestellt werden. Dann ist das auch eher so, dass vielleicht derjenige das reinbringt, reinträgt, der sich dann alleine in ja, so eine Art Einzelcoaching, Beziehungstraining auf den Weg macht. Und da ist es häufig, würde ich sagen, besser, wenn man Taten sprechen lässt als Worte. Mhm. Das heißt, wenn man sein Konfliktverhalten, sein Interpretationsverhalten, also all die Dinge, die vielleicht gerade problematisch sind, wenn man anfängt, die schon mal von sich aus zu verändern, anstatt darüber zu sprechen, weil das will ja der andere anscheinend nicht darüber sprechen. Aber wenn derjenige spürt, dass Veränderungen eintreten, die auch für ihn entspannend wirken, dann kann dafür Interesse entstehen. Und dann kann das passieren, das haben wir ab und zu, dass dann der Partner mit hinzukommt. Gerade weil bei uns ja ein Baustein von mehreren eine Videolernplattform ist. Und das ist häufig was, wo wir auch von vornherein sagen, wenn jemand einzeln zu uns kommt, dein Partner darf jederzeit von uns einen Zugang bekommen. Einfach so, ne, und kann da reingucken, wenn er möchte. Oder du darfst ihn jederzeit einladen, auch bei dir mit reinzugucken. Das ist für euch, das ist für eure Beziehung. Und das ist häufig nochmal etwas, was dann demjenigen hilft, dass er in die Videos mit reinschaut, darüber die Systematik versteht und sagt, ey, das ist ja echt gut, das hilft uns, lass uns das mal doch gemeinsam nutzen. Und da haben wir gerade wieder ein paar, wo jetzt so ein Switch passiert ist. Bei Anne im Coaching, sie kam einzeln dazu, hat zwei Termine gemacht und jetzt kommt der Partner dazu.
Genau, und da ist es halt wichtig, dass man keinen Ausschluss betreibt, also dass man von Anfang an sagt, dass man sich Hilfe holt oder Hilfe holen möchte, dass man darüber vielleicht jetzt nicht im letzten Detail berichtet, wenn das nicht gewünscht ist, von der anderen Seite auch was passiert, aber dass man halt sagt, dass man da in die Veränderung geht. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man auf seinen eigenen Anteil halt guckt. Also es geht denn bei einem Einzelcoaching, wenn man alleine startet, halt um den eigenen Anteil, weil sonst bringt man ja die andere Person wieder in den Ausschluss. Weil ganz ehrlich, wenn das jetzt so wie bei dem Beispiel bei Anne, uns wäre das so, dass da zwei Personen sitzen und über das Verhalten einer dritten Person spekulieren, interpretieren und sowas machen wir nicht.
Wir können das Verhalten des anderen, der nicht dabei ist, nicht verändern. Wir wissen nicht, was er dazu denkt und fühlt. Wie du schon sagst, wir können dann wirklich nur da ansetzen, dass man seinen eigenen Anteil sieht, seinen eigenen Anteil verändert im Verhalten und daraus sich eine deeskalierende Spirale entwickelt, wo auch der andere mit einsteigen mag.
Weil die Folgen sind ja auch ziemlich klar. Wenn zwei Menschen in einer Krise sind und eine Person möchte sich nur auf den Weg machen, dann ist es halt schwierig, weil die Distanz von Tag zu Tag häufig wächst. Einer läuft vor, der andere bleibt stehen, macht immer ein ungutes Gefühl. Und man hat das Gefühl, wo können wir anknüpfen? Also ich kann mit dir darüber nicht sprechen. Ich sehe, du leidest. Ich merke, ich selber gehe auch dran kaputt. Wir können immer weniger reden. Die Empathie geht auch irgendwann verloren, weil man auch sich abgrenzt im Gefühl. Und die Konflikte werden immer heftiger, weil man auch frustriert ist. Und sagt, ja, genau das ist der Punkt, warum ich in eine Veränderung möchte und warum ich Hilfe möchte. Aber du gehst ja nicht in die Veränderung. Und da stellen sich ja bei vielen Menschen auch so die ersten Fragen, wenn so die Hoffnung schwindet, dass man sagt, wenn wir keine Lösung finden, was ist dann? Also ne, so die natürliche Konsequenz, wie wir das immer nennen. Ne? Also ich möchte es nicht, aber ich muss irgendwann die natürliche Konsequenz aussprechen und sagen, damit ich aus der Krise herauskomme, besteht irgendwann nur noch die Möglichkeit sonst der Trennung, damit ich rauskomme aus der Resignation, aus der Ohnmacht, aus der Verzweiflung. Und die Trennung wird damit immer wahrscheinlicher.
Und es gibt dann ja sogar nochmal wieder ein neues Themenfeld, einen neuen Konflikt der Uneinigkeit. Man ist sich einig darüber, wie stark ist die Krise. Man ist sich uneinig darüber, was ist der Weg, um da rauszukommen, ne, und macht dann im Zweifelsfall nichts. Das heißt, man hat wieder ein neues Konfliktfeld. Wie können wir jetzt vielleicht auch ja den Partner überzeugen, will ich gar nicht sagen. Wir wollen ja niemanden überzeugen oder überreden. Wie können wir den vielleicht abholen und dahin führen, dass Bereitschaft entstehen könnte? Da könnte man sich sehr gut die letzte Folge anhören zum Thema Kompromisse finden, weil das ja ein typisches Kompromissthema wäre, wenn der eine den Weg der Paartherapie möchte, der andere nicht. Haben wir Uneinigkeit. Uneinigkeit bedeutet, wir brauchen einen stimmigen Kompromiss. Und da geht's wieder dahinter zu schauen in so einem Fall, was sind die Bedürfnisse, was sind die Sorgen, was steckt dahinter für den, der die Paartherapie möchte? Warum sieht derjenige das als Weg? Und bei dem anderen, was spricht für den dagegen? Da könnte man auch wunderbar unseren Öko-Check nutzen. Den gibt es ja im kostenlosen Videokurs, der unten in den Shownotes verlinkt ist, wo man dann schaut, was ist das Gute am Jetzt? Was ist das Gute daran, wie es gerade zwischen uns ist? Was können wir tun, lernen, verändern, damit das Gute erhalten bleibt, wenn wir in eine Paartherapie gehen? Das Klingt erstmal komisch, weil was soll gut daran sein, gerade in der Krise zu sein? Aber es gibt trotzdem gute Elemente und auch manchmal Angst, Dinge zu verlieren. Zum Beispiel haben manche Menschen da Sorge vor Schuldzuweisung oder manchmal sind das auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Haushaltsaufteilung fühlt sich unausgewogen an, macht immer wieder Konflikte 80-20. Die Angst ist jetzt, wenn man zu einem Paartherapeuten geht, dass der sagt, ja, so ein Quatsch, ihr müsst 50-50 machen.
Genau, ja, oder der Schuldige wird gesucht oder Scham.
Dann welche negativen Konsequenzen können mit einer Paartherapie einhergehen? Da denke ich, wird bei so einigen mit einhergehen Angst vor Schuld, Verurteilung, Schamgefühl, darüber sprechen zu müssen, Angst, dass das Ergebnis die Trennung sein könnte, dann lieber verschieben und nicht darüber sprechen, weiter resignieren, sich arrangieren. Na, und was können wir tun, lernen, verändern, damit diese negativen Konsequenzen nicht eintreten?
Ich hatte gerade ein Paar, das hatte erzählt, dass die sich damit sehr schwer getan hatten, sich Hilfe zu holen und da lange überlegt haben, weil das auch ein Thema ist, was ein bisschen schambehaftet war. Es ging um eine bestimmte Form von Affäre. Und ihm das zum Beispiel, der sehr Angst hatte auf Verurteilung und auf auch so Psychodinger, wie er sagte, die da abgehen könnten, das geholfen hat, halt einmal hier den Podcast zu hören. Also vorab schon mal zu hören, wie wir zum Beispiel sprechen und wie die Methodik aufgebaut ist, ohne dass er in Kontakt treten muss mit uns, sondern einfach nur mal gucken kann und ihn das schon erleichtert hat, als wir sagten, ja, okay, es geht nicht um Suche nach dem Schuldigen. Und dann hat er sich sehr genau alle Videos von allen Coaches vorab angeschaut und hat gesagt, ich habe einfach auch mal geguckt, wen kann ich ins Gesicht gucken? Wer ist mir sympathisch? Wer passt von der Stimmfarbe? Wer spricht irgendwie so, dass ich da anknüpfen kann, so von der Sympathie? Und dann hat sich Stück für Stück bei ihm so ein bisschen so eine Hemmschwelle runterentwickelt, dass er irgendwann sagen kann, okay, es war trotzdem schwer, aber ich hatte das Gefühl, ich konnte mir die Zeit nehmen, ohne dass ihr mich kennt vorab und könnte euch schon mal kennenlernen und hatte da so ein bisschen Gefühl und ja, und ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig. Und so wäre es bei mir zum Beispiel, wenn ich mir irgendwo Hilfe holen würde. Ja, jetzt sind wir bei dieser Ernährungsberatung, die ich am Anfang da gesagt hatte, da habe ich das auch gemacht. Ich habe mir geguckt, ne, über mich, was für eine Lebenssituation ist die Frau, die es anbietet, welche Erfahrungen hat sie, ist das ein Gesicht, was ich sympathisch finde, passen da noch ein paar andere Parameter, natürlich absolut von den Kompetenzen, aber es muss, finde ich, immer ein Match sein und das darf auch sein. Ich finde, es ist total natürlich, dass man auch kritisch ist vorab, weil gerade so etwas wie Paartherapie, wenn es ums absolut Persönliche geht, da muss ich das jemandem erzählen können, wenn mir das schon schwerfällt, wo ich ein gutes Gefühl habe.
Ich habe das gerade mit jemandem im Erstgespräch gehabt. Das war sehr spannend, weil bei uns macht ja normalerweise Lea oder manchmal auch Laura die Erstgespräche. So ist das allererste Telefonat, um wirklich zu gucken, ist da wirklich so ein grober Match da. Und das hatte sie dann kurz geführt und dann an mich weitergeleitet. Und das ist eher untypisch, dass das passiert. Und im Telefonat, was ich dann geführt habe mit ihm, stellte sich eben raus, Unternehmer, großes Unternehmen und hat bereits mit 5 Paartherapeuten Erstgespräche, Telefonate geführt, aber ist nie so richtig warm geworden, weil er immer das Gefühl hatte, die können seine Lebenssituation nicht verstehen, weil das eine ganz besondere Lebenssituation für ihn gerade ist, aufgrund noch anderer Faktoren. Und mit mir im Gespräch, das ging dann gleich ein bisschen länger, hat er natürlich eine andere Konstellation gefunden. Ne? Also ich bin vom Alter her ungefähr ähnlich, ungefähr ähnliche Lebenssituation mit Frau, Kind und so weiter. Aber dann eben dieser unternehmerische Aspekt, ja, dass ich dann schon mit 20 ein Unternehmen gegründet habe, ein bisschen größer gemacht habe, dass ich dann ein Unternehmen mal gekauft habe zwischendurch, dass ich jetzt dann als Paartherapeut arbeite. Das ist so eine Kombi, die ist ja so, würde ich sagen, nicht so oft zu finden. Also ein Paartherapeut, der wirkliche unternehmerische Erfahrung hat, ist, glaube ich, nicht so oft. Und dann noch unsere Teamkonstellation, dass wir die Lebenslisten auch eher wie ein Unternehmen aufgebaut haben mit verschiedensten Paartherapeuten, die mit uns wirken, Mentoring-System über dich, also als Führungskraft für das Team und so weiter. Wir haben einen internen Austausch. Da ist eine passende Ebene entstanden, dass das geht. So, das heißt, das ist auch manchmal so ein Thema, dass die Menschen ja eine bestimmte Vorurteile gegenüber den Menschen haben, die Paartherapeuten sind, ne? Wie die arbeiten, wie die ticken, wie die denken und dass man manchmal auf die Suche geht und das macht unser Podcast ja zum Beispiel auch. Also es ist ja nicht nur, dass sich dadurch Menschen bei uns melden, die uns sympathisch passen und die Methode gut finden. der sortiert ja auch Menschen aus, die zuhören und sagen,
kann ich gar nicht ab.
Ja, so ein Blödsinn, da in die Vergangenheit gehen, wann war es mal gut, das nervt und so weiter. Also das sortiert ja auch aus und da sich einfach mal zu informieren, weil es gibt ja so viele verschiedene Menschentypen und so viele Methoden, da wird irgendwann die passende Kombi dabei sein und inzwischen haben wir durch das Thema Online-Paartherapie nicht nur die Möglichkeit zu sagen, wir gucken mal in 30, 40 Kilometer Umkreis, wo wir noch hinfahren mögen. Wir können ja deutschlandweit, weltweit theoretisch gucken, wer kann das mit uns durchführen, wo ein echter Match da ist und ich ein richtig gutes Gefühl habe, dass das alles für mich stimmig passt und ich mich darauf einlassen mag. Also typische Vorbehalte sind ja so Kontrolle zu verlieren, keinen Nutzen sehen. Ne, da steckt häufig dann eine Angst hinter, ne? Verschiedene Vorurteile gehört. Wenn man in Foren recherchiert, findet man selten Gutes, weil die Menschen, die gute Erfahrungen gemacht haben, die sind nicht im Forum unterwegs, brauchen sie ja nicht, weil sie haben sich von dem Thema ja gelöst. Manchmal werden Geld und Zeit genannt. Geld kann natürlich ein echter Grund sein. Zeit, muss man sagen, ist dann eher, würde ich sagen, ein Vorwand.
Ja, ein Prioritätenthema.
Wenn das wichtig ist, dann nimmt man sich Zeit für so ein Thema.
Das sagte mal jemand bei mir im Coaching, was das Zeitthema anging. Sagte er, ja, wenn ich jetzt einen Bandscheibenvorfall hätte, würde ich mir dafür ja auch Zeit nehmen. Weil dann würde ich jetzt ins Krankenhaus fahren, weil ich kann ja nicht mehr am Schreibtisch sitzen und kann auch nicht mehr arbeiten. Und so ist es bei uns auch gerade. Ich kann hier auch nicht mehr am Schreibtisch sitzen und arbeiten, weil der Konflikt so groß ist. Ich kann ja nichts anderes mehr denken.
Und wenn man dann so aus der Brille, was dann eher so dem Unternehmer entspricht, auf die Opportunitätskosten guckt, dann würde man schauen und sagen, oder auch emotionale Kosten in dem Sinne, was ist denn los, wenn ich auf der Arbeit nicht performen kann? Was macht das, also als Selbstständiger sowieso blöd, aber auch als Angestellter, na, was macht das mit meinem Team umherum, die einfach merken, der sagt ab, der liefert nicht mehr ab, so wie wir. Was macht das fürs Teamgefüge und so weiter? Wie ist das mit anderen Dingen? Urlaub. Der Urlaub ist bestimmt nicht so schön, wenn das Fundament nicht stabil ist. Deswegen auch da bei den Finanzen würde ich zum Beispiel sagen, wenn man sich einen Urlaub leisten kann, dann könnte man sich überlegen, ob man den Urlaub mal ein Jahr lieber ausfallen lässt und dafür in einer Paartherapie die Dinge wieder gerade rückt, sodass man den Urlaub im nächsten Jahr wieder anfängt zu genießen, anstatt über Jahre so halb schöne oder vielleicht sogar gar nicht schöne Urlaube zu machen, einfach nur des Urlaubs wegen. Also alles eine Frage der Prioritäten am Ende, ne? Wenn die Folge genau euch oder dich betrifft, dann melde dich sehr gerne fürs telefonische Erstgespräch. Gerne schauen wir gemeinsam, ja, welche Aspekte vielleicht helfen könnten, dass dein Partner, deine Partnerin Bereitschaft entwickelt, beziehungsweise können auch mit dir schauen, ob es Sinn machen kann, erstmal alleine zu starten. Eventuell kann dann dein Partner, deine Partnerin später dazukommen oder aber du schaust, dass du eben alleine durch deine Teilnahme und deinen Austausch mit uns gewisse Effekte in deine Beziehung hineintragen kannst. Wobei man immer sagen muss, die größtmögliche Wirkung für die Beziehung ist dann gegeben, wenn ihr zu zweit da seid.
Fassen wir also mal zusammen von unserem Gespräch heute die Erkenntnisse. Und da kommen wir auf jeden Fall ja dazu, dass eine Paartherapie besonders wirksam ist, wenn sie beide machen, also wenn beide bereit sind, in die Veränderung zu gehen und bereit sind, an der Beziehung zu arbeiten, ihre eigenen Anteile sehen können. Und ja, den Mut zur Veränderung haben und man es machen kann, dass man alleine startet und erstmal auf seine Themen schaut, aber das natürlich nicht den Effekt hat, vollkommen im ersten Schritt, als wenn beide zusammen starten würden. Aber wie du schon sagtest, ist auch manchmal der Weg ist, sagen, man startet alleine, lässt ja die Worte ein bisschen zurück und zeigt sich in Taten und motiviert damit auch die andere Person durch die eigene Veränderung, sich dem Thema mal ein bisschen zu öffnen. Und da ist sowas wie ein Online-Kurs, den man bequem von der Couch mal schauen kann, ohne dass jemand das sieht sozusagen, manchmal ein erster Schritt, um mal reinzuschauen und in die Thematik mal reinzugucken.
Ja, vielleicht auch mit dem Disclaimer, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht besser ist, alleine zu starten, als sozusagen mit einem faulen Kompromiss zusammen zu starten, wo wir wieder bei der letzten Folge ein wenig anknüpfen. Das heißt, das hilft am Ende auch nicht, wenn man zu zweit zwar da ist, aber der eine möchte gar nicht da sein. Der hat gar keine Lust, dem passt das Setting überhaupt nicht und der sitzt jetzt nur da, dem anderen zuliebe. Habe ich auch inzwischen durch 3-4 Mal in Erstgesprächen gesagt, oh, dann starten wir nicht. Das macht so keinen Sinn in der Haltung. Das ist in Ordnung, dass das so ist. Kein Problem, aber wir können so nicht die passende Wirkung erzielen. Dann lieber sonst einer alleine oder gar nicht. Und das ist auch dann lieber der eine alleine, trägt ein bisschen was mit in die Beziehung hinein und schaut, welche Wirkung das hat. Bringt das Stimmigkeit bei dem anderen? Bringt das neue Aha-Momente, eine neue Offenheit oder eben nicht? Aber niemanden da hineinzerren, das macht keinen Sinn. Ne? Der muss schon selber das Gefühl haben, ich möchte das gerne machen und sehe da eine echte Chance für Veränderung.
Dann haben wir über die eigenen Bedürfnisse und Gefühle gesprochen und dass es wichtig ist, natürlich auch die Krise anzuerkennen, in der man steckt und aus dem anderen auch klar zu zeigen, also was macht das mit mir gerade? Also welche negativen Konsequenzen hat es für mich, damit der andere auch wirklich die Lage einschätzen kann und zu sagen, okay, ich kann das sehen, dass du kannst nicht mehr schlafen, du kannst nicht mehr essen, du kannst eigentlich auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Wir sind jetzt an so einem Notfallpunkt angekommen. Wir brauchen eine Veränderung. Und was sind denn die negativen Konsequenzen, wenn ich es nicht mache? Und das ist auch wichtig und fair, muss man auch ehrlich gesagt sagen, das mal auszusprechen, zu sagen, ja, du kannst dich, ne, du bist ein erwachsener Mensch, du kannst sagen, du möchtest es nicht. Das ist völlig in Ordnung für dich. Aber irgendwann ist das Leid bei mir so groß, dass ich das nicht mehr halten kann und möchte. Und dann wären die natürlichen Konsequenzen vielleicht, dass ich mich trennen muss. Nicht möchte, sondern muss. Und das muss dir klar sein.
Das ist auch ein ganz häufiger Hinderungsgrund, warum das nicht startet oder so verzögert wird, weil einer von beiden viel stärker in der Krise ist, das aber von dem anderen nicht anerkannt wird oder das einfach nicht so gut rübergebracht werden kann und dadurch so ein Missverständnis oder auch so ein Missverhältnis entsteht in dem Krisengefühl. Und das wäre so ein erster wichtiger Schritt, denke ich, dass man gemeinsam ein Bild bekommt der Beziehung, was auch dem kleinsten gemeinsamen Nenner folgt. Weil das muss einem bewusst sein. Vielleicht das nochmal so ein ganz guter Hebel. Wenn ich das Gefühl habe, die Beziehung ist okay und du sagst, du fühlst dich voll in der Krise, das ist alles nicht gut, dann bin ich automatisch mit in der Krise. Ich kann nicht sagen, aber für mich ist alles gut, das ist dein Problem. Ich bin immer mit drin. Wir haben ein enges Band zusammen. Unser Fundament sorgt dafür, dass die Beziehung gut läuft. Und wenn du sagst, dein Fundament ist am Abreißen, dann kann ich nicht sagen, ja, meinst du nicht. Ich hänge am gleichen Fundament.
Weil die negativen Konsequenzen für dich natürlich gleich da sind, wenn es mir auch nicht gut geht. Ne?
Und das ist dann so entscheidend, ne? Dass man da wirklich über seine Basisgefühle kommuniziert. Also redet darüber, was das wirklich im Gefühl mit euch macht. Ne? Wut, Angst, Traurigkeit, Sorgen, Leid, Schmerz, Basisgefühle, ne? Bauchschmerzen, Druck in der Brust, Enge, ständige Gereiztheit, Schlafmangel und so weiter. Was entsteht da in euch, um das wirklich dem anderen mitzuteilen, auf die Sorgen einzugehen und versucht, das anzuerkennen.
Genau, weil es ist auch eine Form von Respekt, finde ich, im letzten Schritt, ne? Von Wertschätzung und Respekt. Auch das Leid des anderen anzuerkennen und das nicht kleinzureden. Und wenn der Respekt, finde ich, in einer Partnerschaft so gar nicht mehr da ist, ist es ja auch die Frage, möchte ich das denn noch für mich? Weil ein Gefühle absprechen ist nie der Weg der Lösung.
Wir freuen uns, dass du bei dieser Folge dabei warst und jetzt bis zum Schluss gehört hast. Wenn du an genau diesem Punkt stehst, ist vielleicht auch so ein erster Schritt, tatsächlich unseren kostenfreien Videokurs einmal zu gucken. Der ist unten in den Shownotes verlinkt. Es sind 5 Videos zu einigen kleinen Bausteinen, die aber schon sehr wirksam sein können. Und auch das könnte man ja erstmal zusammen sich anschauen und prüfen, was für ein Gefühl macht das? Sieht das sinnvoll aus? Ist das wirksam, um so einen ersten Zugang vielleicht zu dem Thema zu bekommen? Ja, in der Paarberatung, in der Paartherapie mit uns gemeinsam zu arbeiten.
Danke fürs Zuhören.
Bis bald.